Power is a curious thing, my lord. Are you fond of riddles?
Why? Am I about to hear one?
Three great men sit in a room. A king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies?
Depends on the sellsword.
Does it? He has neither crown nor gold, nor favor with the gods.
He has a sword, the power of life and death.
But if it's swordsmen who rule, why do we pretend kings hold all the power? When Ned Stark lost his head, who was truly responsible? Joffrey? The executioner? Or something else?
I've decided I don't like riddles.
Power resides where men believe it resides. It's a trick. A shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow.
Comport 334, Bundesinnenwehr. Motorflugzeug. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 334. Comport, den ich am heutigen, so ein bisschen nieselig war es zwischendurch mal, beziehungsweise zwischendurch war es mal regnerisch, aber da war ich ja unterwegs, Freitag, dem 24. August 2012 aufgenommen habe. Jetzt haben wir.
It is 10:55.
Jawohl, ja. Und ein Motorflugzeug, weswegen ich eben gerade ziemlich in Eile geraten bin, um hier das Intro aufnehmen zu können. Aber ja, das Intro nebenbei ist ein Ausschnitt aus Game of Thrones, den ich aus dem aktuellen Anlass, dass nächste Woche wieder ein größerer Mittelaltermarkt in Uyendorf gastiert, hier einfach mal reingeklebt habe. Deswegen ist das eine Vorbereitung auf nächste Woche. Genau. So, aber was es hier wieder zu hören gibt, sind die üblichen drei Teile, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech inklusive Mafia und Space und obskure Referenzen gibt es in zwei von drei Teilfolgen. Erklärungen dazu nicht diese Woche. So, und was ihr euch jetzt anhören könnt, wenn ihr einfach am Stück weiterhört, ist dann Teil 1 Politik, die erste Hälfte für diese Woche, in der ich das BFFG-Urteil von letzter Woche verwurstet habe, ein paar Atommeldungen, einen nicht ganz so gigantischen Haufen Terrormeldungen und mehr. 13 Grad, clearer. Naja, cool, Greetings, das ist nicht clear, das ist wolkig. Die 13 Grad, die windchillen wie 14, Comfort Level wie 13 und der Wind macht irgendwas zwischen 6 und 11 oder hier 6 km/h aus dem Northeast. Und nur fürs Protokoll, Plakat Count bis jetzt 0. Nicht ein einziges. Aber ja, so. Und dafür hätte ich allerdings als erstes mal das BFFG-Urteil, was ich ja letzte Woche in Teil 2 als Eilmeldung reingesegelt bekommen habe und gesagt habe, da möchte ich mich aber erst noch drüber informieren, bevor ich mich echauffiere. Okay, ich habe mich jetzt informiert, dann kann ich mich auch echauffieren. Als es da erstmal die DPA-Meldung zum Urteil gab. Die Bundeswehr darf auch bei Einsätzen im Inland in Ausnahmefällen militärische Mittel zur Abwehr von Gefahren einsetzen, entschied das Bundesverfassungsgericht in einem Beschluss. Bei einem Einsatz seien aber strikte Voraussetzungen zu beachten. Ein Einsatz zur Gefahrenabwehr sei nur zulässig bei, Anführungszeichen, Ausnahmesituationen katastrophischen Ausmaßes, Anführungszeichen. Mit dem Beschluss korrigierte das Plenum eine Entscheidung aus dem Jahr 2006. Damals hatte der erste Senat einen Einsatz der Streitkräfte im Inland mit spezifisch militärischen Waffen generell ausgeschlossen. Also der Witz an der Sache war, es gab ein BFFG-Urteil vom ersten Senat und nun wollte der zweite Senat, also die andere Hälfte vom BFFG, genau dieses Urteil eigentlich im Kern aufheben. Und das geht aber nicht mal eben so Fingerschnipp, sondern da brauchst du dann alle Richter zusammen, eben das Plenum. Und die haben dann beschlossen, mit einer Ausnahme, also mit einer offiziell auch im Protokoll auftauchenden Gegenstimme, ja, nee, also Militär im Inland ist in Ordnung, bei, wie heißt es so schön, Ausnahmesituationen katastrophischen Ausmaßes. Das ist nicht definiert. Bundeswehr im Inland ist eigentlich im Grundgesetz ziemlich sehr explizit beschränkt auf Nothilfe. Eben hier da, oder Flut. Na, großes, böses Boom, aber da brauchen sie kein Militär für, da müssen sie nicht bewaffnet durch die Gegend ziehen. So, was das BFFG damit im Kern gemacht hat, und da sagt auch der eine Richter, dessen Gegenstimme eben im Protokoll auch auftaucht, ja, das ist im Kern eine Grundgesetzänderung. Dazu sind die Richter eigentlich gar nicht autorisiert, es zu tun. Na, weil bisher war eben im Kern die Aussage, nein, Bundeswehr im Innern geht gar nicht. Und warum war das die Aussage? Naja, da gab es so Erfahrungen von, bevor die BRD gegründet wurde, da war so ein komischer Typ mit komischem Schnauzbart, der Meinung war, ja, auch das ist ja alles schon in Ordnung. Da haben damals die Väter und Mütter des Grundgesetzes Dinge draus gelernt, wie zum Beispiel Militär im Inland geht gar nicht. So, und jetzt kommen da die Bundesverfassungsrichter, ändern im Kern das Grundgesetz, beziehungsweise interpretieren es einfach so, wie sie wollen. Und zack, darf die Bundeswehr im Inland rummilitären. Ja, und das eben nicht als Hilfe, sondern eben militärisch. So, und ja, da ist jetzt das Problem. Ja, nur in seltenen Ausnahmefällen, bla, Fasel, bla, bla. Aber was da halt am Ende rauskommen wird, ist, dass diese seltenen Ausnahmefälle sich schon irgendwie zurecht definiert werden. Ne? Ich meine, hallo, die Konservativen, die ganze Zeit irgendwie Demonstranten beschießen wollen, weil die ja ganz doll schlimm sind, die ja noch nicht mal akzeptieren können, dass Madame Non und ihre komischen Gäste in Heiligendamm akzeptieren müssen, dass da halt Demonstranten da draußen vor den Toren sind. Naja, das geht nicht. Die sollen so weit weg sein, dass wir sie nicht wahrnehmen können. Ja, hallo, geht's noch? Ja, ich meine, dass sie dann irgendwann auf die Idee kommen, da einfach mal Bewaffnete gegen Demonstranten einzusetzen. Leute, die halt auf die Demonstranten schießen. Der Weg ist nicht mehr unendlich weit. Und das ist eben genau der Schritt, der zu weit geht. Nur, hier jetzt BFFG, macht einfach mal so die Tür auf. Ja, ach ne, Bundeswehr bewaffnet mit militärischen Mitteln im Inland, passt schon. Nein, tut es nicht. Das passt gar nicht, das kann gar nicht passen. Ja, aber ja, super. So, dann gab es auch Reaktionen. Das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Einsatz der Bundeswehr im Innern hat in Berlin ein geteiltes Echo ausgelöst. Die Entscheidung der Karlsruher Richter bestätige im Kern die Auffassung der Bimbes-Regierung, betonten Verteidigungsminister de Maizière und Innenvollidiot Friedrich. Ja, die zwei Pfeifen waren ja nur beide schon mal Innenminister. Natürlich wollen die Militär im Inland gegen das Volk einsetzen. Na, däh. Mögliche Konsequenzen würden jetzt geprüft. Justizministerin Leuthäuser Schnarrenberger sieht hingegen keinen Handlungsbedarf. Nicht alles, was verfassungsrechtlich möglich sei, sei auch politisch richtig, erklärte sie. Hat sehr recht, aber die Konservativen haben jetzt ein Stöckchen gereicht bekommen. Glaubt man nicht, dass die aufgeben, bevor sie nicht den ganzen Baum ausgerissen haben. Also natürlich werden die da jetzt alles einsetzen, damit sie dann auch das Militär gegen das Volk einsetzen können. Die Bundesrepublik sei mit dem Grundsatz groß geworden, dass die Bundeswehr kein Hilfspolizist sei. Für die FDP bleibe dies handlungsleitend. Der SPD-Innenpolitiker Hartmann betonte, es sei gut, dass der Beschluss einen bewaffneten Militäreinsatz im Innern allenfalls als letztes Mittel zulasse. Ähnlich äußerte sich der Grünen-Abgeordnete Nuripur. Die Linke sprach von einer Verfassungsänderung durch die Hintertür. Nach dem heute verkündeten Urteil darf die Bundeswehr künftig zur Abwehr einer Katastrophe auch im Inland Waffen einsetzen, allerdings nur unter strengen Auflagen. Ja, was so strenge Auflagen wert sind. Na, das haben wir schon in diversen Fällen gesehen. Nein, eine Festplattenausspähung ist nur zulässig unter strengen Auflagen. Was kommt raus? Die Bundeswanze Digitask. Was macht die? Och, einfach mal die Festplatten ausschnüffeln. Wie? Die halten sich nicht an die strengen Auflagen. Ja, und? Na, also was strenge Auflagen wert sind, das haben wir jetzt in der Vergangenheit ausführlich genug kennenlernen dürfen, um erahnen zu können, dass sich an diese Auflagen genau niemand halten wird. Übrigens heute hier kein LKW zu sehen. Das Ding ist sogar zu. Oh. Der Abschuss von Passagiermaschinen im Fall eines Terrorangriffs bleibt jedoch weiterhin verboten. Kritik zum Beschluss kam auch aus dem Gericht. In einem Sondervotum äußerte Verfassungsrichter Geier die Meinung, das Gericht habe seine Befugnisse überschritten. Der Bundesregierung legt er eine Grundgesetzänderung nahe. Also genau genommen möchte die Bundesregierung sich ein Land suchen, wo es kein Grundgesetz gibt, was ihr ständig in den Weg kullert. Ja, aber nur noch mal fürs Protokoll. Die Linken müssen vom Verfassungsgeheimdienst überwacht werden, weil sie sich nicht an die Verfassung halten. Ist klar. Ja, also ja, es gibt genügend Kritik, die allerdings völlig ungehört verschallen wird. Gehe ich mal ganz stark von aus. Es würde mich zumindest extrem überraschen, wenn das irgendjemand zur Kenntnis nehmen würde. Aber ja, wo kommen wir da auch hin? So, jetzt müsste hier eigentlich pro forma eine Spinne irgendwo sitzen. Das ist nur Grünzeug. Nein, keine Spinne zu sehen. Naja, vielleicht kommt sie ja noch in der Woche. Eine Woche hat sie ja noch Zeit, hier aufzutauchen. Dann will ich die aber hier auch sehen. Nicht, dass ich jetzt dieses Jahr jeden Tag hier unterwegs wäre. Wobei, unterwegs sein kann ich schon, aber nicht aufnehmen. Da ist was ganz was anderes geplant dieses Jahr. Ja. Ein Kreuzzug, sagten Sie? Ja, den habe ich letzte Woche erst gebracht. Egal. So, und dann hat SLS noch eine Nichtvereinfachung auch nochmal verkündet. Justizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger sieht nach der Karlsruher Entscheidung zur Bundeswehreinsätze im Innern keinen gesetzlichen Handlungsbedarf. Sie wandte sich damit in der Welt am Sonntag gegen eine Forderung aus Teilen der Union, die Entscheidungsabläufe vor einem Einsatz zu vereinfachen. Die FDP wird alles tun, um zu verhindern, dass die Bundeswehr zum Hilfspolizisten wird, sagte die Ministerin. Na, weil was dann nämlich passiert ist, ist, dass dann irgendwelche Pfeifen aus der ganz extrem Rechten rumgebrüllt haben. Ja, also wenn wir das Militär aber schon gegen das Volk einsetzen dürfen, dann muss das aber auch fingerschnipp einfach gehen. Nein, katastrophische Ausnahmefälle heißt, es muss gerade überhaupt nicht einfach gehen, sondern es soll wehtun, wenn ihr das wollt. Es muss wirklich richtig eine ganz doll schlimme Entscheidung sein, die so doll wehtut, dass ihr euch dreimal überlegt, ob ihr sie bereit seid zu gehen. Weil die Konsequenzen hinterher, wenn dann irgendwie nach dem Weltuntergang irgendein Gericht beschließt, er hätte das übrigens nicht gedurft, die spürt ihr Pfeifen ja wieder nicht. Deswegen müsst ihr die Konsequenzen vorher spüren. Ja, aber so, und dann gab es auch den CD-Wald. Spiegel vorab. Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Bundeswehreinsatz im Innern fordert der stellvertretende Unionsfraktionsvollidiot Günther das Arschloch Krings eine Änderung des Grundgesetzes. Das Karlsruher Gerichtsurteil bedeutete, dass der Abschuss eines Flugzeugs zur Abwehr eines Terrorangriffs mit der Zustimmung der gesamten Bundesregierung bedarf. Diese Regel ist Unsinn, sagte Krings. Es ist nicht realistisch, in diesen Extremsituationen auf Kabinettsbeschlüsse zu warten. Wir müssen das Grundgesetz dahingehend ändern, dass in solchen Fällen nicht erst die gesamte Bundesregierung zustimmen muss. Weil es muss total einfach werden, Flugzeuge abzuschießen. Sag mal, hat der Krings eigentlich den Arsch offen? Übrigens, Flugzeuge abschießen, an denen auch nur eine einzige Person, und sei es der Pilot, drinne ist, der nicht Terrorist ist, geht nicht. Na, meines Wissens hat das BFFG diesen Teil vom 2006er Urteil überhaupt nicht aufgehoben. Na, also, Herr Krings, gehen Sie sterben, Sie Terrorist. Gah. Stattdessen sollte der Generalinspekteur der Bundeswehr gewählt von wem? Oder der Verteidigungsminister gewählt von wem? Ernannt von der Bundeskanzler. Der Bundeskanzler wird durchs Parlament gewählt, also auch schon mal eine Stufe indirekt. Und die Minister werden dann vom Bundeskanzler ernannt, also zwei Stufen indirekt. Die Pfeifen sind demokratisch überhaupt nicht legitimiert, irgendwen umbringen zu lassen. Den Befehl zum Abschuss erteilen können. In der Verfassung fehle dafür noch die Rechtsgrundlage, so Krings. In seinem Hirn fehlt übrigens, in seinem Kopf fehlt übrigens Hirn. Und das nicht noch, sondern das fehlt. Und da kommt auch keins nach. Ist ja eklig. So, dann gab es auch noch Busepeng, habe ich bei Trollfe gefunden. Schöne Mann hatten wir ja schon häufiger gehabt, aber der hat offenbar noch einen Komplizen mit ähnlich gestörtem Verhältnis zum Rechtsstaat. Bernd Justizminister Busemann. Muss man sich merken, den Mann. Schon sein Wikipedia-Artikel zeigt deutlich, was für ein Unsympath ist. Nachdem der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte Anfang 2010 die nachträgliche Sicherungsverwahrung in Deutschland erneut ausdrücklich als menschenrechtswidrig gerügt hatte, erklärte Busemann gegenüber der Berliner Zeitung, der Niedersachse bleibt stur, ich lasse keinen raus. Aktuell hat er sich zu einer Studie über Vergewaltigungen und andere gewalttätige Übergriffe, denen Gefängnisinsassen ausgesetzt sind, die unter anderem auf dieses Ergebnis kam. Die Wahrscheinlichkeit, im Jugendvollzug innerhalb eines Monats vergewaltigt zu werden, liege bei 7%. Innerhalb eines Monats. Wie folgt geäußert. Ein Knast ist eben keine Mädchenpension, sagte er auf DAPD-Anfrage. Ja, also der Herr Justizminister von Niedersachsen ist der Meinung, Vergewaltigung passt schon, weil ein Knast ist halt keine Mädchenpension. Der Herr Busepeng möchte vielleicht einfach mal so lange vergewaltigt werden, bis er aufhört, Scheiße zu labern. Das kann bei dem eine Weile dauern, weil vermutlich nicht viel Nervenzellen beteiligt sind beim Scheiße labern. Weil ein Großhirn scheint er nicht zu haben. Da. So, genau. Das dazu, dann gab es Neues vom Atom. Dol 8000 habe ich auch bei Trollfe gefunden. Aus der beliebten Kategorie, bei uns ist Kernkraft sicher. Heute, die belgische Atomaufsicht findet 8000 Risse im Reaktor Dol. Der war im Juni runtergefahren worden, weil sie sich vor Rissen in Reaktor sorgten. Gut, dass sie mal nachgeguckt haben, aber da macht euch keine Sorgen, denn laut Expertin besteht keine Gefahr für die Bevölkerung und für die Umwelt. Und überhaupt ist das ja kein Problem. Belgien hat ja noch andere Reaktoren, zum Beispiel Tihange. Gut, da sind baugleiche Reaktorbehälter verbaut. Aber hey, das kann ja schon passieren, das bisschen radioaktives Wasser, was da austritt. Vor allen Dingen, der Witz ist, die Risse wurden auch nur gefunden, weil man eine Sonderuntersuchung gemacht hat. Mit den normalen, regulären Untersuchungen wären die Dinger gar nicht gefunden worden. So, stellt sich jetzt also raus, huch, da sind ja Risse drinne. Das gehört da aber nicht hin. Ja, ach. So, am Mittwoch habe ich mir dann das Schwanenleben reingeklebt. Weil die Risse im belgischen Reaktor nämlich auch 22 baugleiche AKWs betreffen könnten. Einer davon steht in Spanien, die aktuell so die Hände voll haben, dass sie die für 2011 vorgesehene Abschaltung auf 2019 verschieben wollen. Wieso eigentlich 2011 vorgesehen? 2011 ist schon gewesen. Trollfe. Von denen wird die EU nicht viel verlangen können. Die sind wirtschaftlich eher am Boden. Habe ich mir am Mittwoch reingeklebt. So, auch am Mittwoch gab es dann noch die Fukulastung, weil in Japan belastet die Atomkatastrophe in Fukushima die Umwelt weiter stark. An der Küste sind jetzt Fische gefangen worden, die hoch mit radioaktivem Cäsium belastet waren. Nach Angaben des AKW-Betreibers TEPCO entspricht der Messwert dem 258-fachen dessen, was der Staat als unbedenklich einstuft. Aber ihr wisst ja, 258-faches Unbedenklichkeitsniveau, das ist ja keine Gefahr für irgendjemanden. Oder anders ausgedrückt, ups. Na, ich meine, das Märchen, was wir letzten Dezember hatten, von wegen, da ist ein Cold Shutdown, jetzt ist ja alles großartig, das habe ich letzten Dezember schon nicht geglaubt. Stellt sich jetzt raus, ja, wenn man sich dann mal die Viecher da im Gewässer anguckt, ups, die strahlen so sehr, dass man sie im Zweifelsfall schon in ein Endlager verfrachten muss. Okay. Die Fische wurden Anfang August in bis zu 20 Kilometern Entfernung von dem beschädigten Atomkraftwerk gefangen. Na, ich meine, okay, dass da im Wasser jede Menge Strahlung rumschwappt, das ist ja der eine Platz, wo sie die ganze Strahlung hingesapscht haben. So frei nach dem Motto, hey, wir haben hier verstrahltes Wasser, wo kippen wir das denn hin? Ach, komm da ab ins Meer, flatsch. Was kann da schon schief gehen? Ja, eine Menge. Das ist übrigens ein großer Kreislauf, das kann also mal eben komplett um die ganze Erde rum, braucht allerdings ein bisschen, bis es komplett um die ganze Erde einmal rum ist. Lustig für Strahlung sorgen. Aber hey. So, Neues vom Terror. Da gab es Bouffwahn. Der hessische Ministerpräsidödel Volker Bouffier hat vor einem neuen NPD-Verbotsverfahren gewarnt. Wenn ein Erfolg vor dem Bundesverfassungsgericht nicht gewährleistet ist, sollten wir darauf verzichten, sagte der CDU-Vize der Welt am Sonntag. Ein Verbotsversuch dürfe nicht zum Motivationsprogramm für Rechtsextremisten werden. Die NPD müsse in erster Linie politisch bekämpft werden. Man könnte auch einfach aufhören, immer noch Nazis dafür zu bezahlen, dass sie Pseudo-Informationen über den Tisch wachsen lassen. Na, die V-Leute einfach aufhören zu bezahlen. Dann würde die NPD nicht mehr so unheimlich lange überleben. Na, weil Nazis sind ja bekanntlich alle ein bisschen beschränkt. Herr Bouffier wird da aus eigener Erfahrung sprechen können. Das hat er noch gar nicht realisiert. Ja, also jedenfalls, ne, die Nazis, die sind alle so ein bisschen beschränkt. Die wären also ohne Geld vom Staat gar nicht in der Lage, eine Partei am Leben zu erhalten. Aber stattdessen werden die V-Leute so lange mit Geld vollgeblasen, bis die Partei auch weiter am Leben bleibt. Ja, braucht man sich nicht wundern, wenn da eine nicht lebensfähige Partei am Leben bleibt. Aber ja, Bouffier hat recht. Wenn er sagt, ja, so ein NPD-Verbotsverfahren, da brauchen wir eigentlich gar nicht erst versuchen, wenn wir uns nicht sicher sind, dass wir es auch schaffen. Weil was da nämlich rauskommt, wenn man es versucht, mit so halbseidenen Beweisen, die aber nicht ausreichen, weil sie eben nicht besser sind als die beim letzten Mal. Vor allen Dingen, weil immer noch niemand beweisen kann, dass die Beweismittel da nicht von bezahlten Informanten gekommen sind. Dass die also nicht da deponiert wurden. Ja, ich meine, hallo? Den Zusammenhang zur NSU, der ist schon nicht mehr beweisbar. Von daher, der eine Punkt, nach dem sie versucht hatten, die NPD anzugehen, wird höchstwahrscheinlich nichts werden. Auf die Idee könnte man vielleicht selber kommen, aber ja, nicht, wenn man rechts außen ist. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag gab es dann die Gauck-Rückhaltung, weil er Bundespräsidödel Gauck sich zurückhaltend zur Debatte um ein NPD-Verbotsverfahren geäußert hat. Das müsse sorgfältiger bedacht werden, sagte Gauck der Leipziger Volkszeitung. Was steht denn hier eigentlich neben dem letztes Jahr frisch gemachten Sitzbank-Dings? Ganz davon abgesehen, dass es immer noch ganz okay aussieht. Sieht aus wie ein Campingtisch könnte es gewesen sein in seinem letzten Leben. Aber ja, wir haben hier noch eine Woche. Eine Woche, um Unmengen an Plakaten aufzuhängen und eine Woche, um dann hier einen lustigen Aufbau zu spielen. Ja, ich weiß, vor Mittwoch wird hier nicht viel passieren. Montag vielleicht die Rasenmäher. Wobei, von hier aus gesehen könnte es glatt sein, dass die Rasenmäher gar nicht mehr nötig sind. Weil die Rasen schon gemäht sein können. Egal, also jedenfalls Gauck äußert sich zurückhaltend, zudem brauchen solche Verfahren Zeit. Solange dürfe man seinem Engagement aber nicht warten. Mit seinem Engagement aber nicht warten. In diesem Zusammenhang ermunterte der Bundespräsidiödel die Bürger ausdrücklich dazu, sich dem Rechtsextremismus entgegenzustellen. Klammer auf, außer in Dresden, da wird man schließlich verfolgt, wenn man sich gegen die Rechten stellt. Klammer zu. Genau genommen wäre mir nicht bekannt, dass es irgendwo ein Land, ein Bundesland oder eine Stadt in Deutschland gäbe, wo Nazi-Gegner nicht verfolgt würden. So, jetzt muss ich gerade mal eben kurz die Rasenlänge verifizieren. Nö, das sieht eigentlich kurz genug aus. Die haben hier schätzonometrisch in den letzten Tagen schon gemäht. Das heißt, nächste Woche werden sie dann wahrscheinlich nicht kommen müssen. Na, wobei, man könnte noch mal. Wenn man ganz sicher gehen wollte. Aber müssen muss man nicht. Auch mal wieder was Neues. So, wo war ich? Überall, wo Neonazis auftreten, sei Zivilcourage gefragt. Ja, und wo dann Zivilcourage kommt, kommt dann der Staat an und macht eine Handyvollüberwachung. Das haben wir irgendwo schon mal gehabt. Das war in irgendeinem Ort mit D. Düsseldorf? Nein, irgendwas Östliches mit D. Demin? Nein, Dresden. Ah, aber hey, Gauck nimmt das nicht mal zur Kenntnis, dass es da schon Sachen gab. So, am Dienstag gab es dann übrigens pulverhaft Bad Kreuznach dpa. Der als Pulverkurt bekannt gewordene Waffennah aus der Pfalz muss für 3,5 Jahre ins Gefängnis. Das Landgericht Bad Kreuznach verurteilte den 64-Jährigen unter anderem wegen Verstößen gegen das Waffen- und das Sprengstoffgesetz zu einer Freiheitsstrafe ohne Bewährung. Der Rentner besaß eine der größten illegalen Waffen- und Sprengstoffsammlungen in Deutschland. Und nur noch mal fürs Protokoll, es sind Islamisten schon wegen deutlich weniger Besitz verurteilt worden als schlimme Terroristen. Warum Pulverkurt nicht auch einfach mal als christistischer Terrorist deklariert wurde, liegt vielleicht daran, dass er einfach an den falschen Glauben glaubt, beziehungsweise an den richtigen. Weil als Nicht-Muslim kann er ja gar kein Terrorist gewesen sein. Na, es sind schon Leute verhaftet und vor Gericht gestellt worden für deutlich weniger Besitz. Die hätten vorgehabt, irgendetwas bumm machen zu wollen. Ne? Da war doch irgendwie Düsseldorf gerade das Verfahren, was da auch losgegangen ist. Die hätten vorgehabt, irgendetwas in die Luft jagen zu wollen. Ja, was hatten sie denn? Ja, kein Sprengstoff, keine Zünder, kein gar nichts. Der hier hatte, wie heißt es so schön, eine der größten illegalen Waffen- und Sprengstoffsammlungen in Deutschland. Und ist aber kein Terrorist, weil, er soll nicht vorgehabt haben, sie einzusetzen, oder wie, oder was? Er hat niemanden angerufen, um mit denen über Terrorplots zu reden. Ja, als Einzeltäter würde er sowieso niemanden anrufen, ihr Pfeifen. Däh. So, am Mittwoch habe ich mir hier dann das NYPD unwirksam reingeklebt. Bei Trollfe gefunden, das wird euch jetzt sicher genauso überraschen wie mich. 6 Jahre schnüffeln und abhören von Moslems seitens des NYPD, also New York Police Department. Hat genau keine Erfolge vorzuweisen. Das mussten sie jetzt vor Gericht einräumen. In more than 6 years of spying on Muslim neighborhoods, eavesdropping on conversations, and cataloging masks, the New York Police Department's Secret Demographics Unit never generated a lead or triggered a terrorism investigation, the department acknowledged in court testimony unsealed late Monday. Und dann ist ausgerückt, die haben die ganze Zeit Moslems voll überwacht und haben nichts, nicht mal den Hauch eines Verdachts ausfindig gemacht. Das ist sehr wenig. Ja, mein Teufel, auch die Statistiken über die Wirksamkeit unserer Verfassungsschützer sieht bestimmt ähnlich aus. Ja, mit Sicherheit. So, dann gab es auch ein NRW-Boot, weil der NRW-Innenminister nämlich rechtsextremistische Gruppierungen verbietet. Der Ralf Jäger hatte 3 rechtsextremistische Kameradschaften verboten. Wie das Ministerium des SPD-Politikers in Düsseldorf mitteilte, wurden am Morgen zahlreiche Wohnungen und Vereinsräume der Gruppierungen durchsucht, wo es dann zu der lustigen Spiegelmeldung führte, dass bei Nazis tatsächlich NPD-Plakate gefunden wurden. Nein! Die Nazis haben mit einer Nazi-Partei etwas am Hut. Nein, wie kann das denn nur kommen? Aber ja. Also gestern war da irgendwie große Durchsucherei und eben auch Verbot von irgendwelchen Kameradschaften. Dann gab es Digikauf. Habe ich auch gestern bei Netzpolitik geklaute deutsche Behörden haben seit 2005 fast 100 Mal bei Digitask eingekauft, geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine kleine Anfrage der Linkspartei hervor. Auch über den Trojaner hinaus ist der Staat nämlich damit der Stammkunde der hessischen Firma noch immer. Na, die Frage, wie denn eigentlich eine Firma in Deutschland an einem Hacker-Tool-Paragrafen vorbeikommen kann und eine Wanze bauen kann, die also ziemlich sicher unter einen Hacker-Tool-Paragraf fallen würde, wenn man sie dann einfach mal danach beugen würde, habe ich immer noch nirgendwo eine Antwort gesehen. Warum nicht ein einziges Verfahren wegen der Hacker-Tool-Paragraf passiert ist? Also entweder ist der Hacker-Tool-Paragraf zahnlos, dann können sie ihn auch wieder abschaffen. Oder der wird nicht eingesetzt, weil ja, das machen die ja für die Behörden. Aha, ja, nee, ist klar. Oder ich weiß es nicht. Daraus geht hervor, dass allein das Bundesamt für Verfassungsgeheimdienst in den letzten 10 Jahren Aufträge im Wert von 50 Millionen Euro an private Firmen vergeben hat. Aber auch andere Bundesbehörden outsourcen gerne unter anderem an Digitask, den Hersteller des CCC, des vom CCC enttarnten Staatstrojaners. In einer Tabelle mit Aufträgen taucht die Firma aus dem hessischen Haiger fast 100 Mal auf. Daran hat auch das Trojaner-Debakel nichts geändert. Oder anders ausgedrückt, hoch. Und auf Anfrage der Zeit bestätigte das Innenministerium, mit Digitask noch immer im Geschäft zu sein. Die Daten aus der Antwort auf die Links, an die Linkspartei bezogen sich lediglich auf die Zeit bis 2011. Oder anders ausgedrückt, ja, eine Firma, die erwiesen inkompetente Scheiße produziert hat. Naja, die sind ja die Besten der Besten der Besten, Sir. So, dann gab es auch eine E-Batte, weil irgendwie E10 ist dann gerade mal wieder durch die Medien geschleift worden. Weil nach Angaben von UNO-Experten nur zu einem kleinen Teil für den Hunger auf der Welt verantwortlich wäre. Na, weil so frei nach dem Motto, ja, die Treibstoffpreise steigen ja schon wieder, das geht ja mal gar nicht. Ist dann irgendwem aufgefallen, so, ja, aber E10 ist ja auch teuer. Lasst uns das verbieten. Außerdem, da werden ja Ackerflächen genutzt zur Treibstoffproduktion, das geht ja mal gar nicht. Ja, ach. Ja, aber ja, also der E10, der wäre ja nur zu einem kleinen Teil für den Hunger auf der Welt verantwortlich. Viel verheerender als der Anbau von Ackerpflanzen zur Energieerzeugung seien die Spekulationen auf Nahrungsmittel an den internationalen Finanzmärkten. Die wir natürlich nicht aufhören können, weil die Märkte gutieren so etwas nicht. Ja, nee, ist klar. So, dann gab es aus Syrien die Drobama-Meldung, oder? Um Syrien am Dienstag. Der hat nämlich Syrien mit einer Militärintervention gedroht, falls das Land chemische oder biologische Waffen verwendet. Bereits mit der Vorbereitung eines solchen Einsatzes sei die rote Linie überschritten. Drobama hat dann mal eben kurz damit gefuchtelt. Ja, wenn ihr nicht brav seid, machen wir Dinge. Ja, schön. Schön, dass ihm auch mal aufgefallen ist, dass man mal irgendwie mit dem Finger winken kann, aber tun wird er schätzonometrisch erst nach der Wahl frühestens was. Vor der Wahl in einen neuen Krieg reintreten, das kommt halt nicht so prickelnd bei den Wählern. Schon gar nicht, wenn man sich irgendwie als Friedensnobelpreisträger gerieren will. Aber ja. So, dann gab es die Vorratsdatenspeicherung, die freiwillige laut Bundesnetzagentur. Da ist nämlich rausgesickert, habe ich hier bei Netzpolitik gefunden, die vier großen Mobilfunkanbieter speichern weiterhin Daten der Vorratsdatenspeicherung von 7 Tagen bis 7 Monate. Ist das Ergebnis einer Erhebung der Bundesnetzagentur, die diese Speicherfristen im Alleingang regulieren will. Wobei da die Frage aufkommt, wie sie das denn eigentlich juristisch begründen wollen. Aber ja, Handbewegung passt schon. Und zwar Speicherfristen bei Terrorcom ziemlich genau wie Vorratsdatenspeicherung. Woda fehlt, speichert bis 210 Tage. Das Minimum, was sie speichern, sind 110 Tage. Na, da kann man irgendwie auf die Idee kommen, dass das mit Abrechnung schon echt dünn ist. Vor allen Dingen so Dinge wie ankommende Anrufe für Monate zu speichern. Was hat das mit einer Abrechnung zu tun? Muss ich jetzt bezahlen, wenn ich angerufen werde? Nein, es gibt gar keine Option, dass ich bezahlen muss, wenn ich angerufen werde. Und warum zum Fick speichert er das dann? E-Plus ist aufgefallen mit 80 Tage und zwar konsequent. Die speichern alles 80 Tage und O2 nur 7 Tage, aber Anrufe 182 Tage. Oder ein bisschen anders formuliert, es gibt keinen einzigen Mobilfunkprovider, der signifikant unter der verdachtsfreien Verbindungsvorratsdatenspeicherung bleibt. Na, und dann gab es irgendwo noch eine Meldung, ja, also E-Plus ist jetzt unter Beschuss, weil es ja 80 Tage speichern. E-Plus ist der eine Provider, bei dem man noch sagen kann, naja, also der unterbietet die VDS-Regeln noch am ehesten. Ja, bei O2 kann man noch sagen, naja, okay, 7 Tage für alle möglichen Daten, aber dann das halbe Jahr für alle Anrufe. Wait, what? Na, oder anders ausgedrückt, huch! Ja, die Bundesnetzagentur hat dann offiziell also auch mal zur Kenntnis genommen, ja, also die speichern da mehr, als sie eigentlich dürfen sollten. Na, was mir dann nochmal einfällt, so ist gerade mal ein Jahr her, Schaar zu dem Thema, ja, wenn die sagen, das ist für die Abrechnung, passt schon. Ja, Herr Schaar, Sie haben sich soeben komplett unglaubwürdig gemacht. Das nächste Mal, dass Sie Ihre Fresse aufmachen, darf ich da reinhauen, ja? Ja, und jetzt meint also die Bundesnetzagentur, sie könne da irgendwie regulieren. Ja, wie das gehen soll, würde mich bei Gelegenheit mal interessieren. Aber nicht jetzt. So, dann gab es Kipozisten. Habe ich bei Trollfe gefunden am Mittwoch. Wo kommen eigentlich diese Kinderpornos her, die da ständig mit so hoher Intensität gejagt werden, wenn es um die Begründung von Internet-Zensurmaßnahmen geht? Nun, da fehlt mir der Zynismus für eine angemessene Kommentierung, wie sich mutmaßlich herausstellt, von einem österreichischen Polizistenpärchen. Jedenfalls sitzen die beiden in Haft und es wird ermittelt. Jetzt werdet ihr sicher wissen wollen, welche der Internet-Zensur- und Überwachungsmaßnahmen diese Täter überführt hat. Nun, der Fall war nur deshalb ins Rollen gekommen, weil ein fremder Mann zufällig eine verlorene Speicherkarte des Beamten gefunden hatte. Und anders ausgedrückt, diese ganze Überwachungs- und Zensurscheiße hat mal wieder überhaupt nichts geholfen. Nur nochmal fürs Protokoll, die Anzahl Fälle, in denen die Überwachungs- und Zensurscheiße irgendetwas geholfen hat, ist immer noch null. Das überrascht jetzt, also mich nicht. Und wer bei mir hier schon länger zuhört, den sollte das eigentlich auch nicht überraschen. Von daher, ja. So, dann gibt's AustraDS. Das australische Oberhaus hat nämlich das umstrittene Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung verabschiedet. 2 Jahre lang sollen Verbindungsdaten gespeichert werden, darunter auch besuchte Webseiten und Aktivitäten in sozialen Netzwerken. Die Daten sollen auch zur Bekämpfung von Urheberrechtsverletzungen verwendet werden. Oder anders ausgedrückt, die Australier auf dem Weg in den Überwachungsstaat. Nicht wirklich dolle überraschend, ist halt nur deprimierend, wenn man sieht, dass wir da eigentlich alle gerade hin unterwegs sind. Ja, und hier Freiheit und bla und Fasel wird ja immer nur dann hochgehalten, wenn es darum geht, auf andere Leute einzuhauen. Aber hey. Gab's am Mittwoch. Gestern Löschus. Da ist nämlich gestern in der Stuttgarter Zeitung was, glaube ich. Genau, laut Stuttgarter Zeitung hat nämlich der CDU-Ministerpräsidiödel nach seiner Abwahl, also Mappus, nach seiner Abwahl die Festplatte aus seinem Bürorechner vernichten lassen. Oder wie Trollfe schreibt, ich bin mir sicher, es gibt eine total harmlose Erklärung dafür, dass der Mappus seine Festplatte mit Daten zum ENBW-Deal ausbauen und vernichten ließ. Da gibt es sicherlich eine völlig harmlose Erklärung. Der Mann hat die von Steuergeldern finanzierten Büroutensilien deswegen vernichten lassen, weil also mir will beim besten Willen irgendwie keine Begründung einfallen, aber hey. Oder wie dpa berichtet, hat der ehemalige CDU-Ministerpräsident Stefan Mappus versucht, die ENBW-Affäre zu vertuschen? Die rot-grüne Koalition in Baden-Württemberg sieht den Vorwurf bestätigt. Laut Stuttgarter Zeitung hatte Mappus die Festplatte seines dienstlichen Rechners nach seiner Abwahl ausbauen und vernichten lassen. Der SPD-Obmann Andreas Stoch nannte die Aktion ein weiteres Puzzleteil in der Geschichte des Täuschens und Vertuschens. Nur wer ein schlechtes Gewissen habe, lasse seine Festplatte ausbauen und vernichten. Also genau genommen hat niemand, und zwar wirklich überhaupt niemand, von Steuerzahlern bezahltes Technik-Equipment vernichten zu lassen. Ah, und ich meine, hallo, Schwappus, der ist ja nur, also ihm ist ja schon vom Verfassungsgericht bescheinigt worden, dass sein am Parlament vorbei ENBW-Kaufding die Verfassung gebrochen hat. Die Baden-Württembergische. Und also die Liste an Dingen, die man ihm locker vorwerfen kann, ohne sich anzustrengen, wird immer größer. Das ist nicht gut für ihn. Aber vielleicht ist es doch gut. Vielleicht möchte er sich ja irgendwie als hier, ich bin käuflich, kauft mich, hinstellen. Aber das hätte er auch billiger haben können. So, da gab es dann auch noch eine Reaktion drauf. Bei der Vernichtung der Computerfestplatte von Baden-Württembergs Ex-Ministerpräsident Stefan Mappus könne nach Angaben seiner Rechtsanwälte keine Daten verloren gegangen sein. Sämtliche Daten auf der Festplatte seien über den Server des Staatsministeriums gelaufen und somit dort gespeichert worden. Und das könnt ihr jetzt wie beweisen, dass wirklich sämtliche Daten noch irgendwo anders rumliegen? Dass es nicht ein einziges bisschen Daten gibt, die nur auf der persönlichen Festplatte des Herrn Mappusch persönlich drauf gewesen sind und von ihm dann auch persönlich vernichtet wurden? Na, sollte es sich da übrigens auch nur um eine einzige Unterlage handeln, die irgendwie juristisch relevant sein könnte, könnte das dann glatt nochmal als weiterer Straftatbestand gegen ihn ins Feld geführt werden. Na, also, ja, so langsam ist die Liste an. Ja, aber ich wusste ja nicht, dass das irgendwie, dass ich das nicht durfte. Ja, nee, ist klar. Sagen Sie mal, Herr Mappus, wenn Sie von überhaupt nichts wussten, was haben Sie dann eigentlich in dem Amt zu suchen gehabt? Löschungen auf diesem Server seien vom Mappus nicht veranlascht worden. Jo, na, also der Beweis, dass es wirklich keine Daten gibt, die nicht gesichert waren, den möchten die Rechtsanwälte bitte erbringen. Viel Spaß. Könnte schwierig werden. So, dann, viel Spaß, kommen wir dann mal in der Musikecke an. In der Musikecke gibt es diese Woche wieder meine übliche Musikliste. Weil wenn ich nie im Krankenhaus bin, muss ich auch nicht eine Krankenhausspezialliste aus dem Hut zaubern. Wobei ich schon festgestellt habe, die nächste Krankenhausspezialliste, da kloppen sich ein paar zu viele Titel drum mitzukommen. Aber hey, jedenfalls in der Musikecke wohnt dann mal wieder Alison Krauss mit dem 9. Titel aus dem Album Secrets Originals, was glaube ich auch der letzte Titel aus dem Album sein könnte. Ich bin mir da aber gerade nicht sicher. Der heißt jedenfalls Whether I'm Wrong Live. 6 Minuten 45 lang. Und gefunden und völlig legal herniedergeladen bei Yamendo. Gefolgt von der Radiowissen, das war der Tag, Gerhard Baum, zum BFFG-Urteil zur Innenwehr, Bundesinnenwehr. Der da völlig zu Recht anmerkt, dass das so eigentlich gar nicht geht. Aber ja, jetzt habe ich mir allerdings nicht hingeschrieben, welcher der Tag das war. Schätzungsweise der letzte Freitag. Wäre jedenfalls logisch. Da war das Urteil noch frisch. Ist dann jedenfalls 5 Minuten 49 lang. Kriegt er dann auf und in die Ohren. So, Teil 1 ist cool. Und ich sage dann danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst noch so gemacht habt, um mich hier hören zu können. Für den zugegeben nicht sonderlich wahrscheinlichen Fall, dass ihr euch bemüßigt fühlen solltet, mir irgendeine Form von Reaktion auf das, was ich hier so von mir gegeben habe, geben zu wollen. Weil ihr zum Beispiel findet, es waren viel zu wenig Plakate. Oder die Rasenlänge interessiert euch nicht. Könnt ihr das gerne tun, indem ihr zum Beispiel einen Kommentar schreibt, den ihr im compiblog.de unter den Eintrag zu Comport 334 Teil 1 stellt. Oder ihr könntet eine E-Mail verfassen, die korrekt frankiert an compiblog@gmail.com verschickt werden möchte. Oder einen Tweet, den ihr @compot adressiert. Oder eine Rezension bei iTunes. Da habe ich schon wieder keine neuen diese Woche. Das prangere ich an. So, genau. Und dann wünsche ich euch jedenfalls viel Spaß mit Das war's. Whether I'm Wrong von Alison Crow und dem Herrn Baum zur Bundesinnenwehr. Und bis zum nächsten Mal, wenn nichts dazwischen kommt.
Believe me, if all those endearing young charms which I gaze on so fondly today were to change by tomorrow and fleet in my arms like fairy gifts fading away, thou would still be adored as this moment, that let thy loveliness fade as it will. And around the dear ruin each wish of my heart would entwine itself verdantly still. It is not while beauty and youth are thine own, and thy cheeks unprofaned by a tear, that the fervor and faith of our soul can be known, to which time has but made thee more dear. No, the heart which is truly loved never forgets, but as truly loves on to the close, as the sunflower turns to her God when he sets the same look which she gave when he rose.
Das waren die Reaktionen aus Berlin, zusammengefasst von Katharina Hamburger. Und wir wollen weiter wägen und fragen, was passiert denn eigentlich? Und dazu begrüße ich jetzt am Telefon Gerhard Rudolf Baum von der FDP, Innenminister früher und selbst einer der Kläger gegen das Luftsicherheitsgesetz. Guten Abend, Herr Baum.
Guten Tag.
Herr Baum, zunächst einmal, bevor wir jetzt in die Detailwertung einsteigen, dieses Urteil, soweit Sie es bis jetzt kennen, bringt es Klarheit oder ist es eher unklar?
Es ist einigermaßen verwirrend und unklar. Man fragt sich, welche Situation haben die Richter eigentlich vor Augen? Also welche Ausnahmesituation, von der Sie sprechen, katastrophischen Ausmaßes, wörtlich katastrophischen Ausmaßes, das wird nicht recht klar, denn die eine Situation, über die damals gestritten worden in unserer Beschwerde gegen das Luftsicherheitsgesetz, die ist nicht erfasst, nämlich der Abschuss von Passagiermaschinen. Dafür ist diese Entscheidung des Plenums untauglich, denn die Menschenwürde und das Recht auf Leben verbietet den Abschuss von Maschinen, in dem unbeteiligte Privatpersonen sitzen.
Insofern müssten Sie da sehr an dem Punkt sehr zufrieden sein, weil das, was Sie damals wollten, ist eigentlich auch jetzt von beiden Kammern, von beiden Senaten festgehalten worden.
Ja, das ist festgehalten worden. Und die Frage ist natürlich, welche Tür ist hier aufgemacht worden? Hier ist sicherlich der Katastrophenbegriff jetzt erweitert worden, immer wieder eingeschränkt dann auf der anderen Seite. Also es wird zum Beispiel gesagt, Gefahren, die von einer demonstrierenden Menschenmenge ausgehen, das ist kein Eingriffsfall oder sogar eine die Bekämpfung bewaffneter aufständischer Streitkräfte im Inland nicht und eine umfassende Gefahrenabwehr für den Luftraum auch nicht. Also man fragt sich, wofür soll das taugen? Und der Richter mit der abweichenden Meinung, Herr Geier, dessen Meinung ich weitgehend teile, sagt ja auch, dass für die Sicherheit der Menschen, und das muss ja der Gradmesser eigentlich sein, wird hier im Grunde nichts Messbares beigetragen. Also was soll dieses Urteil bewirken, ist meine Frage.
Lassen Sie uns noch ein bisschen versuchen. Wir sind jetzt bei der Interpretation und das ist immer schwierig. Sie haben es gesagt, dieser Begriff katastrophischen Ausmaßes. Also, was man sich darunter vorstellen kann, was nicht. Was müsste denn passieren, damit dieser Begriff präzisiert wird? Denn wir beide wissen, unpräzisierte Begriffe im Rechtswesen, das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann.
Sie verlocken in der Praxis zu einer weiten Auslegung. Und was ist das? Wir haben es ja hier mit einer Katastrophe zu tun, die nicht Naturkatastrophe ist. Das ist ja unbestritten, dass die Bundeswehr da eingreift.
Also Fall Hamburg, Helmut
ja,
Schmidt.
Ja, Flutkatastrophe. Aber jetzt ist es eine Katastrophe, die von Menschen gemacht ist. Ja, was kann man sich da vorstellen? Ich war irgendeine Bombe mit ganz gefährlichen Giftstoffen irgendwo. Frage, braucht man da die Bundeswehr? Also meine Fantasie reicht eigentlich nicht so weit, um das jetzt hier realistisch auszugestalten.
Dann lassen Sie es anders versuchen, Herr Baum. Was müsste jetzt die Bundesregierung tun als möglicherweise rechtssetzende Instanz? Da gibt es ja erstens auch die Frage, zum Beispiel der Abschuss eines Flugzeuges möglicherweise dann möglich, wenn in Anführungsstrichen nur Terroristen an Bord sind. Aber da bedarf es einer Gesetzesänderung. Ist das eine zulässige Interpretation, die ich heute gelesen habe, oder aus Ihrer Sicht unzulässig?
Nein, also das war immer klar, dass wenn ein Flugzeug nur mit Verbrechern bestückt ist, dass man da keine Rücksicht auf das Recht auf Leben nehmen muss. Das ist ja immer so, der Täter wird nicht geschützt. Aber auch in diesem Falle hat das Gericht damals gesagt, muss eine Abwägung erfolgen, welcher Schaden denn bei einem Abschuss auf dem Boden möglicherweise entsteht. Und das, was das Gericht hier heute in dem Beschluss betont, ist ja nochmal eine Sperre. Das Gericht hat nämlich gesagt, zu jedem militärischen Einsatz muss die Bundesregierung insgesamt zustimmen. Das heißt, die ganze Bundesregierung. Das heißt, es muss sehr schnell geschehen. Beim Luftverkehr verbietet sich das sowieso. Das Flugzeug ist ja viel schneller als eine Entscheidung der Bundesregierung. Und dann kommt es noch darauf an, wer ist denn die Bundesregierung? Die Liberalen haben heute erklärt, mit uns wird eine solche Entscheidung nicht möglich sein. Wir bleiben bei der bisherigen Praxis. Und aus meiner Sicht ist auch eine Gesetzesänderung, weder einfacher Gesetze noch der Verfassung, nicht zwingend geboten.
Also jetzt ziehe ich einen Strich unter unser Gespräch. Herr Paum, großes Rätselraten, oder?
Ja, aber immerhin ist es doch, möchte ich sagen, ein Urteil, das ärgerlich ist, weil hier das Gericht doch eine Ausweitung militärischer Einsätze der Bundeswehr für möglich hält, unter den geschilderten Voraussetzungen, mit den geschilderten Ausnahmen. Und das hätte aus meiner Sicht nicht sein dürfen. Also insofern ist das doch ein Urteil, das oder eine Entscheidung, die nicht meine ungeteilte Zustimmung findet. Es ist noch etwas zu bemerken. Es handelt sich hier um beide Senate, also um 16 Richter, 2x8. Eine Entscheidung des ersten Senats ist geändert worden, jetzt durch die 16 Richter. Und das ist jetzt der zweite Fall. Im ersten Fall, im Urteil des zweiten Senats zur Vorratsdatenspeicherung, hat sich der zweite Senat, ohne den ersten Senat zu fragen, schon über dessen Rechtsetzung zum Teil hinweggesetzt. Das heißt also, der zweite Senat versucht, die vorbildliche Rechtsprechung zu den Sicherheitsgesetzen des ersten Senats, Stichwort Präsident Papier, abzuschwächen. Das ist eine Tendenz, die ich mit Besorgnis zur Kenntnis nehme.